Erste Erinnerung, Blue.
Glück auf, liebe Hörer. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Luke Wild und sitze gerade in Onkel Pauls Radiostudio im alten Grenzturm. Auf dem Radiopult hockt Pauls Rabe Piotre und Paul selbst sitzt mal wieder auf dem Klo. Für alle, die auch Paul und Piotre noch nicht kennen, Paul berichtet von Menschen und Geschichten, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Also im Radio. Naja, vielleicht auch auf dem Klo. Und Rabe Piotre kommentiert das. Viele hören dann zwar nur Krächzen, Kinder und so können dann aber auch Piotres Gedanken hören. Echt, das geht. Paul ist so eine Art Sagenforscher und schreibt Bücher. Genau gesagt, nur an einem. Denn das wird einfach nicht fertig. Darum helfe ich ihm im Radio mit meiner Brockenbande als Reporter für Pauls Harz Mountain Radio. Solange Opa hier war, kam er auch immer auf den Turm und hat sich bei unseren Sagenerzählungen eingemischt, als hätte er die Sagen selbst erlebt. Wenn er die dann weitererzählte, hat er mich irgendwie mitgenommen in die jeweilige Sage, so, dass auch ich sie selbst erleben konnte. Hammerkrass! Ob die Hörer das konnten, weiß ich nicht. Rabe Piotre meint, Pauls Radio hört sowieso keiner außer unserer Brockenbande. Ich denke, man kann nie wissen, wer alles zuhört von den Menschen, Tieren und Blumen in der großen, weiten Welt. Pauls weite Welt ist eine Modelleisenbahn mit den Häusern von Sorgemoos, dem Bahnhof, meinem Waggon, dem Brunnen und unserer Litfaßsäule. Und darauf stellt er nach, was in Sorgemoos so passiert. Manchmal auch, bevor es passiert. Er hält damit die Zeit an, sagt Paul. Ich glaube, Paul versteckt sich hier oben vor der Zukunft, denn er forscht nur über die Vergangenheit.
Glück auf!
Mensch, Paul, hast du mich erschreckt? Wo kommst du denn plötzlich her? Vom Klo jedenfalls nicht, so laut wie du immer die Treppe hochstammst.
Na, du hörst doch sonst immer das Gras wachsen oder was in 500 Meter Entfernung in der Kopfnussbar gesprochen wird, wenn du draußen an der Litfaßsäule stehst. Bedenkt man, dass du auf einem Ohr fast taub bist, ist das ja für das andere Ohr eine richtige Superheldenfunktion.
Sagt Opa auch.
Ja, und weil du das Gras wachsen hörst, hast du bestimmt auch schon was anderes gehört. Irgendjemand hat die berühmte Sternenscheibe gestohlen, die vor ein paar Jahren im Vorharz von Schatzräubern gefunden wurde.
Du meinst diese Himmelsscheibe? Die haben Henry und ich mit der Schule im Museum in Halle gesehen.
Himmelsscheibe? So wird sie seit dem Ausgraben genannt, weil sie den Sternenhimmel zeigt.
Von dem Klau habe ich gehört, haben sie in der Kopfnussbar erzählt. Bäcker, Bäcker und Köhler Karl. Sind wir deswegen hier? Ich dachte, wir treffen uns, weil Opa weg ist. Warum schweigt ihr jetzt plötzlich? Moment, Köhler Karl und Bäcker Bäcker haben doch mit Opa geschmuggelt, früher. Und Opa Birdie ist ganz plötzlich aus Sorgemoos verschwunden. Sag nicht, die haben...
Ja, ich fange mal ganz von vorne an. Nicht weit von hier, im Mühlental, da gibt's heute noch ein Kinderheim.
Ich hab's geahnt. Das ist das Heim, in das Opa geflohen ist 1945. Der Rabe packt aus.
Geht's also doch um Opas Flucht und hat die mit der geklauten Scheibe zu tun?
Ja und nein. Lass es dir einfach erzählen.
Du willst das erzählen, Piotre? Aber ich dachte, Paul... Wartet mal. Natürlich. Du warst dabei, Piotre. Du bist zusammen mit Opa geflohen. Bekam Opa deshalb den Namen Birdie? Weil er einen Vogel hatte?
Ach, wie lustig. Ich sage, ihr unterschätzt eure aufgeschlossenen Kinder nicht.
Wie alt war Opa, als er hier ins Kinderheim kam?
Erik Birdie Slowik war 2 Jahre älter als du jetzt, als er ins Waldschulheim gebracht wurde. Doch er hatte keine Erinnerung, woher er kam oder wie alt er war. Und so schätzten sie ihn auf dein Alter, also 13. Aber er hatte einen Namen, Erik. Der war in einen ihm viel zu großen Mantel gestickt, den er trug, als ihn ein Oberst in der Bahnhofshalle fand, direkt vor einem zerbrochenen Spiegel. Mit einem regenbogenbunten Surfbrett im Arm und einem großen Hut mit langer Feder dran, lag er dort auf dem Mosaikboden. In der Manteltasche fand der Oberst auch noch ein Skizzenbuch. Alle Zeichnungen waren herausgewaschen, bis auf eine. Diese war erhalten geblieben, weil die Seite, auf der sie sich befand, mit einer abgerissenen Seite verklebt war. Als hätte sein Skizzenbuch die herausgerissene Seite behalten wollen, um die Zeichnung auf der anderen Seite zu schützen. Selbige schimmerte leicht hindurch, doch der Oberst hatte nicht die geringste Ahnung, was diese Zeichnung bedeutete. Ein Schiff in den Sternen. Im Mantel fand er noch eine Konzertkarte mit der Aufschrift »Der blaue Engel in der Taverne zum Stadttor Minden«. Der Oberst soll gelächelt haben, als hätte er dieses Konzert selbst erlebt. Und als hätte der Oberst gewusst, wo im Mantel noch etwas zu finden war, fand er im Saum auch ein kleines, geschnitztes Piratenschiff.
Echt jetzt? Opa lag als kleiner Junge verletzt mit Surfbrett unter dem Arm vor einem zerbrochenen Spiegel in einer Bahnhofshalle? Und ausgerechnet ein Oberst, der ihm vielleicht sogar schon einmal begegnet ist, findet ihn und ein verstecktes Piratenschiff im Mantelsaum. Veräppeln könnt ihr beim Apfelmus. Hast du das mit eigenen Augen gesehen, Piotr?
Ja, ja. Und um deine Frage über den Oberst zu beantworten. Dein Großvater war ihm schon begegnet. Aber es ging deinem Großvater wie dir. Er konnte nichts mit alledem anfangen, was ihm im Kinderheim über seinen Fundort und die Sachen, die er bei sich hatte, erzählt wurde. Ohne Erinnerung konnten ihm auch seine drei inneren Stimmen nichts von alledem erklären. Luke, du weißt doch, was innere Stimmen sind?
Natürlich, hab ja auch eine. Die von Penny, meiner neuen Mutter. Naja, eigentlich ist sie ja nicht neu, sondern schon 33, aber sie outete sich ja auch erst an meinem 13. Geburtstag. Ihre Stimme war aber schon immer da.
Tja, so ist das, Luke. Das mit den inneren Stimmen hast du geerbt.
Sagt Opa auch. Und woher wisst ihr, dass alles stimmt, was Piotr erzählt wurde?
Also, ich war immer dabei.
Ernsthaft?
Naja, fast immer.
Aha. Und du glaubst ihm, Paul?
Ich zumindest überprüfe geschichtlich die Erzählungen von Opa. Deswegen dauert das Buch ja auch so lange. Aber auch, weil Birdie ständig verschwindet und nie am Stück erzählt. Und damit hat er angefangen, als ich so alt war wie du. Also mit dem Verschwinden, nicht mit dem Erzählen.
Wird das jetzt so ein Generationsding, woraus ich jetzt lernen soll, wie du von deinem Papa?
Natürlich kannst auch du aus der Geschichte eine Menge lernen, aber eigentlich war das Buch nicht nur für dich gedacht, Luke, sondern damit für alle Opas Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. Die Geschichte über die von der Zeit vergessenen Kinder.
Von der Zeit vergessen? Was bedeutet das?
Birdies Geschichte handelt vom Vergessen und Vergessenwerden und von einer Zwischenwelt, in der wir diese Geschichten wiederfinden. Wo soll ich anfangen, Luke? Wo die Flucht deines Opas begann oder wo sie mit dir weitergeht, Luke Wild?
Halt den Schnabel!
Lass ihn doch! Ich weiß, was die Zwischenwelt ist.
Ich warne dich, Rabe.
Ach, wer schreibt hier denn eigentlich dein Buch? Nur weil ich mit Schnabel nicht schreiben kann, bist du noch lange nicht der Autor dieses Buches.
Ach ja, und was bin ich dann? So eine Art Ghostwriter?
Maximal.
Schön, dass ihr euch einig seid.
Du siehst mal wieder Gespenster, Onkel Paul.
Ghostwriter?
Na, dann erzähl doch gleich alles selbst weiter, alte Krähe.
Kolkrabe, aber wenn du mich so nett bittest... Es war einmal, oder auch zweimal, ein Junge namens Erik, der nicht wusste, woher er kam und wohin er wollte oder sollte. Auch an die Herkunft seiner inneren Stimmen hatte Erik keine Erinnerungen, als er in einem Kinderheim aufwachte. Weißt du, Luke, innere Stimmen werden in Notsituationen geboren und bleiben immer so jung wie zu ihrer Geburt.
Ja, genau.
Wie gesagt, Erik Birdie Slowik wusste damals nichts über seine inneren Stimmen. Er spürte nur, eine seiner inneren Stimmen war beruhigend weiblich wie eine Mutter. Eine weitere klang männlich und machte ihn stark. und die dritte war eine Mädchenstimme, die viel erzählte, von dem er oft nichts verstand. Dennoch fühlte Erik, dass es wunderbar war, was sie erzählte. Das Kinderheim lag hier im Harz, im schönen Mühlental bei Nöschenrode, direkt unterhalb vom Schloss. Dem Namen Waldschulheim machte es alle Ehre, allein schon aufgrund seiner Lage. Aber während sich die meisten anderen Kinder an der Lage erfreuten, im Mühlental spielten oder in kleinen Gruppen mit den Heimschwestern zum Schloss pilgerten, blieb Erik nur der begrenzte Blick in sein Zimmer. Dieses Begrenztsein aufgrund seiner Unbeweglichkeit brachte ihn natürlich früher oder später zum Grübeln. Und irgendwann bekam er das Gefühl, nur dort zu sein, weil er etwas wusste, an das er sich aber nicht erinnern konnte. Und schuld daran war sein Skizzenbuch. Denn als der Oberst ihn in das Kinderheim brachte und der Heimleitung seine Habseligkeiten gab, fiel der Heimleiterin Frau Horatio gleich die letzte im Buch verbliebene Skizze auf. Und das Erste, was sie sagte, war: »Es ist das fliegende Schiff, die Barke aus den Sternen.« Frau Horatio betrachtete das Skizzenbuch, schüttelte es, als müsse etwas herausfallen, und blätterte die Seiten durch. Auf der verklebten Seite schimmerte schemenhaft ein Text durch. Ein Auseinanderreißen hätte Text und Zeichnung zerstört. Also blieb der Text ein Geheimnis. Vorerst. Und seit sie deinen Großvater danach das erste Mal untersucht hatte, oder wann immer sie ihn versorgte, hatte der bewegungslose Erik das Gefühl, Frau Horatio tat dies nicht für ihn.
Tat sie es wegen dem Geheimnis hinter der verklebten Seite und den leeren Blättern im Skizzenbuch?
Das fragt sich dein Großvater bis heute. Deren verloren gegangenen Motive waren ja wie seine Erinnerungen ausgewaschen. Der junge Erik war im Geiste genauso bewegungslos wie im Körper.
Warum konnte sich Opa denn nicht bewegen? Und was bekam er wirklich mit? Konnte er etwas fühlen?
Eriks Körperfunktionen waren zwar intakt, aber verlangsamt, wie bei einer Kröte im Winterschlaf. Und genauso fühlte sich Erik auch. Seine Sinne waren wach, aber eingeschlossen in einem schlafenden Körper und damit in einem Zimmer, in dem sich auch um ihn herum kaum etwas bewegte. Es gab keinen Schrank und keine Uhr. Ein Raum ohne Zeit. Niemands Zeit. Wegen der Einschränkungen von Körper und Geist, sich zu erinnern, blieb Erik nur seine Neugierde. Selbige ließ ihn sofort die begrenzte Welt um ihn herum erkunden. Mit den Sinnen, die ihm noch zur Verfügung standen, fühlen, schmecken, sehen und hören. So war das Erste, was seine Ohren fanden, ein Tropfen. Und obwohl sich Erik an nichts von seinem Leben vor dem Aufwachen erinnern konnte, hatte er ein Bild zu diesem Geräusch in seinem Kopf. Einen Wasserhahn. Besonders deutlich hörte Erik seine Umwelt, wenn Heimleiterin Frau Horatio Dunkelheit schaffte, indem sie die Fenster schloss und die Vorhänge zuzog. Sie gab ihm dann Spritzen und sagte dabei immer das Gleiche: »Ich tue dies alles zu deinem Schutz.« Und danach fragte sie stets etwas, wie zum Beispiel: »Das fliegende Schiff in deinem Skizzenbuch stammt von einem runden Teller mit Sternen drauf. Das weißt du. Sprich, sonst passiert bald etwas Schlimmes. Sag mir, wo die Sternenscheibe deiner Großmutter versteckt ist. Erinnere dich, sie heißt Alicia und du kommst aus Otnoga. Wach endlich auf, sonst schläfst du bald für immer.« Erik konnte sich durch die Drohungen weder erinnern, noch seine Stimme zurückbekommen. Doch auch wenn Frau Horatio schimpfte, fühlte er trotzdem einen Hauch von Liebe in ihren Worten. Und dieses Gefühl inspirierte ihn, sich mit dem Lauschen anderer Geräusche abzulenken, als sich von ihrem Keifen verängstigen zu lassen. Dann machten sich Insekten, ein Kriechtier, der Wasserhahn und ganz besondere Schmetterlinge im Zimmer lautstark bemerkbar.
Schmetterlinge?
Ja, ja, die Falter haben Opa schon immer gemocht. Vielleicht, weil Opa auch so paradiesisch bunt aussieht. Aber sie können natürlich auch unglaublich gut fliegen und sich überdimensional gut erinnern.
Vielleicht ist Opa ja auch wegen der Schmetterlinge nach Hawaii ausgewandert. Da gibt es ja noch viele.
Ich glaube, es wird Zeit, dir etwas zu zeigen. Warte, ich habe hier etwas mitgebracht, Luke.
Erik Sloviks Skizzenbuch.
Genau das, Rabe. Das Skizzenbuch war in Erik Sloviks Mantel und den hat er mir geschenkt, als ich genauso alt war wie Luke jetzt. Und in dieses Skizzenbuch ist ein ganz besonderer Schmetterling hineingezeichnet.
Warum hast du mir das nie gezeigt, Paul?
Warte einfach die Geschichte ab.
Wenn die Menschheit dann so weit wäre. Also, Erik nutzte Stille und Dunkelheit, um sich das Vorhergesehene noch einmal vor Augen zu führen. Diese Bilder wollte er dann in das Skizzenbuch zeichnen, irgendwann einmal. Denn seine Finger waren ja damals ohne Leben. So gut wie nichts war in der Lage, dem Bewegungswünschen des Gehirns zu folgen. Aber Erik wartete. Lange. Sehr lange. Als er später davon erzählte, wunderte sich Erik noch immer, wie gelassen er war, als er aufwachte und nichts bewegen konnte, außer seinen Augen. Vielleicht, weil er sich nicht erinnerte, wie gut sich Bewegung anfühlt.
Vielleicht waren es aber auch die Medikamente im Heim.
Den Erinnerungsverlust und vielleicht auch seine Bewegungslosigkeit hätten Schatten verursacht, sagte ihm ein Engel in seiner Heimzeit. Eine Kinderkrankenschwester, die sich ihm persönlich als Marina vorstellte. 2 Jahre nach seiner Ankunft tauchte sie im Heim auf und behauptete, sie würde in einem Märchenschloss wohnen, direkt in Sichtweite vom Kinderheim. Die 2 Jahre vor ihrer Ankunft, mit den sich täglich wiederholenden Fragen von Heimleiterin Horatio nach seiner Vergangenheit und vor allem nach jener mysteriösen Sternenscheibe, hatten Eriks Fantasie abgestumpft. Und er glaubte Marina zuerst weder, dass es oberhalb von Nöschenrode ein Märchenschloss gab, noch dass sie dort lebte.
Das Wernigeröder Schloss. Da war ich mit der Brockenbande. Das ist wirklich märchenhaft. Hat denn Erik dieser Marina später geglaubt?
Das dauerte gar nicht so lange. Denn er hatte vom ersten Augenblick mit Marina das Gefühl, die Stimme jener liebevollen Krankenschwester zu kennen. Sie klang für ihn wie seine innere Stimme des jungen Mädchens. Und auch das Erste, was sie sagte, als beide allein im Zimmer waren, deutet darauf hin, dass sie sich kannten. »Erkennst du mich, Kire? Ich bin es, Marina. Odnoga, Zack, Laika, Alicia, Erika, Franz, Piotr. Und du bist Kire.« Erik konnte damit nichts anfangen, denn er erinnerte sich nicht an einen Kire oder auch nicht an eine Marina. Aber ihre Aussage, »Ich bin so froh, dich gefunden zu haben«, machte Erik dennoch sehr glücklich. Auch Marinas oft wiederholtes Versprechen, »Wir holen dich hier raus und bringen dich auf das Märchenschloss«, hielt ihn im wahrsten Sinne am Leben. Frau Horatio nannte die engelsgleiche Krankenschwester allerdings Annie. Und Marina erzählte Erik dazu, Annie sei ein Tarnname und sie eine geheime Meistererzählerin. Marina sprach zu ihm auch nach einem besonderen Meistererzählerrezept gegen Schatten. Sie verschlüsselte Schattenwörter beim Erzählen, damit ihre dunkle Wirkung verloren geht. Dabei werden einfach die Buchstaben vertauscht. Aus Angst wird Gnast und aus Krieg Greik. Das hilft. Wer nach einem Krieg aufwacht, der will keine schattigen Erzählungen mehr hören und sich keine Angst mehr machen lassen. Gnast ist die größte Waffe, nicht nur im Greik. Wirkt's?
Aber das funktioniert doch nur, solange man nicht selbst lesen kann, oder?
Und wenn auch der Erzählende daran denkt.
Und nicht an Angst und Krieg. Das ist gerade nicht einfach bei all den schrecklichen Meldungen.
Bei mir im Radio gibt's keine schlechten Nachrichten.
Ja, du gehst ja auch nie raus aus deinem Radioturm und siehst ja nicht, was draußen passiert.
Wenn du wüsstest.
Meine Herren, wollt ihr nun hören, wie es Birdie, also Lukes Opa Erik, erging, oder darüber streiten, was Paul sieht und nicht sieht?
Konnte Schwester Marina ihn da nicht endlich rausholen, wie sie es versprochen hatte?
Ich denke, sie wartete anfangs darauf, dass sich sein Zustand verbesserte oder er sich zumindest erinnerte. Seit den letzten Kriegstagen war den Kindern im Waldschulheim nichts geschehen. Vielleicht wähnte sie ihn dort in Sicherheit. Aber es kam ein Tag, der auch Marina deutlich machte, dass sie keine Zeit mehr zu verlieren hatte, Erik so schnell wie möglich aus dem Heim zu holen. Da sein Gehör ständig aufnahmefähiger wurde, nahm Erik eines Abends ein ziemlich leises, unheimliches Geräusch wahr, welches er noch nicht kannte. Ein leises Rauschen. Es gehörte nicht zu den Geräuschen seines Grundwissens, so wie das Rauschen des Windes, der durch Fensterritzen pfiff, oder das Rauschen einer offenen Wasserleitung. Es sollte ein Mysterium bleiben, bis Schwester Marina mitten in dieses Rauschen ein Tor zur Welt öffnete, in dem sie einen Sender fand. Es war ein Radiosender in einem sogenannten Weltempfänger. Ein Röhrenradio, das außerhalb Eriks Blickwinkel auf einem Regal hoch oben in seinem Zimmer stand. Und das erste Lied, das er im Radio hörte, war »Swinging on a Star«. Ein Lied darüber, dass es an einem selbst liegt, es einmal besser zu haben in der Zukunft. Dass alles möglich ist, sogar auf einem Stern zu schaukeln. So übersetzte es Schwester Marina. Doch als könne Licht und Musik ihm schaden, kam viel zu schnell Heimleiterin Frau Horatio in sein Zimmer, zog die Vorhänge zu und drehte den Sender ab, so daß wieder nur Rauschen zu hören war. Sie holte eine Spritze aus der Tasche, stach Erik in den Arm, und während Frau Horatio dies tat, verbot sie Marina den Kontakt zu ihm. Die Vorhänge blieben seither zu. Tag und Nacht gab es in Eriks Zimmer lange Zeit nicht mehr. Natürlich verfolgte Frau Horatio damit nur ein Ziel. Erik sollte sich erinnern und sprechen. »Wenn du nicht sagst, wo diese Sternenscheibe steckt, lasse ich deine Vorhänge zu. Und dann ist Nacht für immer. Verstehst du? Für immer«, drohte sie ihm strenger als je zuvor. Eriks Fantasie blieb in dieser sich scheinbar ins Unendliche dehnenden Zeit nur das Wasserhahn tropfen, ein leises Krabbeln von Kellerasseln und das Flügelschlagen der kleinen Flugtierchen, die er sich als geheimnisvolle Flügelwesen vorstellte und genau so später in sein Skizzenbuch malen sollte. Irgendwann gesellte sich eine Maus dazu. Erik konnte sich weder an dieses Wesen erinnern, noch an dessen Bezeichnung. Sie war durch ein Loch in der Wand gekrochen und im wahrsten Sinne ein von der Dunkelheit ablenkendes Hörerlebnis. Als sich nach einer gefühlten Unendlichkeit die Vorhänge wieder öffneten und Schwester Marina zu Erik durfte, drehte sie Eriks Bett zum Fenster und flüsterte ihm ins Ohr: »Ich wusste bis heute nicht, was sie hier mit dir anstellen und warum. Es tut mir so leid, Kire. Heute Abend verlassen wir durch diesen Park da draußen dein Gefängnis und fliehen ins Märchenschloss. Zu deiner Großmutter Alicia. Versprochen. Erik dachte daran, dass Frau Horatio wegen der Sternenscheibe ebenfalls von seiner Großmutter gesprochen hatte und bekam ein Gefühl der Unsicherheit. Als er dann beim Drehen des Bettes das Loch sah, aus dem die Maus hineingekommen war, begann er zu weinen. Schwester Marina schien die Einzige, die wusste, dass Erik fähig war, mehr zu sehen als nur hell und dunkel. Und so ermöglichte sie ihm durch das Umstellen des Bettes den Blick durchs Fenster, direkt in den Park davor. Das Fenster lag etwas höher als das Bett. So waren das Erste, was er dort sah, Bäume und Himmel. Marinas Versprechen machte diesen Ausblick für Erik zu einem Blick ins Paradies. Sie tat an jenem Tag alles, um Erik aus seinem von der Heimleitung verursachten Zustand zu holen, den man nicht anders nennen konnte als nichts. Denn sein Blick war nach der langen Dunkelheit noch starrer geworden. Marina las ihm vor und nannte nun noch eindringlicher Orte und Namen, die sie ihm schon oft zugeflüstert hatte. Ort Nogga, Zack, Laika, Alicia, Erika, Franz, Marina und Kire. Doch Marina musste ihr Vorhaben abrupt abbrechen, denn Frau Horatio rief sie viel früher als sonst aus seinem Zimmer. »Anni, kommen Sie bitte mal!« Beim Hinausgehen zupfte Schwester Marina große und kleine Türme in Eriks Bettdecke und kommentierte dies mit einem Versprechen. »Denk immer daran, dorthin bringe ich dich, ins Wernigeröder Schloss zu deiner...« Doch Frau Horatio schickte ihrer Bitte ein befehlendes »Sofort« hinterher, und Marinas Versprechen blieb unvollständig.
Ahnte sie, dass die Krankenschwester Opa Erik von irgendwoher kannte?
Das und mehr. Da Eriks Gehör immer sensibler wurde, konnte er hören, wie Frau Horatio Schwester Marina auf dem Flur warnte. »Sie verbringen zu viel Zeit mit diesem einen Jungen. Die anderen Kinder brauchen sie auch.« Marina schwieg, was Frau Horatio offenhörlich irritierte. »Noch eine Warnung. Bekomme ich mit, dass du etwas mit dem Jungen vorhast, lass ich dich für geplante Kindesentführung verhaften oder als Spionin.« Schwester Marina schwieg weiter und verließ dann den Flur über die Treppe in die obere Etage. Was Erik blieb, war die Berglandschaft in seinem Bett. Für ihn war sie wie eine Bekräftigung des Versprechens, das ihm Schwester Marina gegeben hatte. Und er sah in Marinas Bettkunstwerk den Ort, zu dem sie fliehen würden. Das Märchenschloss auf dem Berg hinter dem Kinderheim. Anders als der eisern tropfende Hahn, der hörbar alles beim Alten beließ, schien die Maus Eriks geplante Flucht begleiten zu wollen und lief wild zwischen den Schlosstürmen der Bettlandschaft umher. Doch Erik war noch nicht so weit, auch mit Tieren oder Dingen kommunizieren zu können. Meistererzähler gehen davon aus, dass alles sich gegenseitig verstehen kann, was eine Seele besitzt. Auch ohne gleiche Wortsprache. Egal ob eine Blume oder ein Hut, Mitgefühl ist diese gemeinsame Sprache. Für Blumen genauso wie für Hüte.
Manchmal verbindet man auch Menschen mit Pflanzen, Tieren oder Dingen und sieht in ihnen Geliebte, die man vermisst.
Ich glaube zwar nicht, dass sich ein Mensch in ein Tier verwandeln kann, aber ich denke schon, dass die Seele eines Menschen sich in ein anderes Wesen übertragen kann. Zum Beispiel, wenn man schöne Erlebnisse miteinander teilt oder die gleiche Gesinnung hat oder wenn man das gleiche Ziel verfolgt.
Und wenn beide die gleichen Geschichten erzählen, das sind doch dann auch gemeinsame Erlebnisse.
So ist das, Luke.
Schwester Marina hatte Erik zudem einmal verraten, Meistererzähler können mit ihrem dritten Auge gewanderte Seelen sehen.
Kinder auch, Piotr.
Sehr richtig, Luke. Schwester Marina sagte immer zu Erik, in jedem Kind stecke mehr als nur das Kind. Sie sah da manchmal den Großvater drin oder die Mutter oder den Onkel oder die Tante.
Sah denn Frau Horatio die Maus auch? Die wollte doch bestimmt keine Mäuse im Heim.
Für Frau Horatio war das eine kleine Ratte. Und die wurden vom Kinderheim ferngehalten, weil sie Krankheiten auf die geschwächten Flüchtlingskinder hätten übertragen können. Frau Horatio duldete die Maus nur, weil sie ein möglicher Auslöser für Erik sein konnte, sich zu erinnern. Frau Horatio hatte recht, ohne es zu merken. Denn Erik fühlte, mit der Maus eine geliebte Freundin zu haben. Eine, die er kannte und an deren Namen er sich bald sogar erinnern sollte. Erst einmal, aber auch leider nur an den Namen. Seine geliebte Mausefreundin legte sich stets brav zu ihm auf sein Bett. Immer, wenn er in Gedanken erzählte, blieb sie so lange bei ihm liegen, bis er nichts mehr zu erzählen hatte. »Die Maus soll wunderbar nach draußen gerochen haben«, erzählte Erik später, »so wie es roch, wenn die Fenster offen standen, was selten vorkam.«
»Wegen Frau Horatio?«
»Und weil es dort sehr oft sehr kalt war. Draußen wie drinnen. Weißt du, Luke, die Winter fühlten sich im Krieg und noch Jahre danach viel kälter an als heutzutage. Nicht nur in den Häusern, sondern auch in den Menschen selbst. Das lag an den vielen Schattengeschichten, die in den Köpfen und Herzen der Menschen feststeckten.«
»Schattengeschichten. Ich weiß, die überdecken alles Schöne, was ich dann gar nicht mehr sehe. In der Kopfnussbar verbreiten die Erwachsenen oft solche Geschichten, die ich dann nicht mehr aus dem Kopf kriege. Vielleicht heißt die Bar ja auch deswegen so.«
Das mit Eriks Schattengeschichten begann schon sehr viel früher. Die ersten 2 Jahre im Heim noch ohne Marina waren für Erik voll solcher Schattengeschichten. Gleich nach seiner Ankunft hatte jemand mit französischem Akzent Frau Horatio auf dem Flur erzählt, ein Zug wäre verunglückt. In selbigem sollen Heimkinder gewesen sein. Und es wurde nicht von Flucht gesprochen, sondern von Bestellung.
Bestellung? Was ist denn mit den Kindern passiert?
Was mit ihnen geschehen ist, weiß niemand so genau. Zumindest sollen sie nicht mehr im Zug gewesen sein, als das Rote Kreuz zum Unfallort kam. Anfangs wurden auch ständig neue Kinder ins Heim gebracht. Kinder ohne Familie. Genannt Niemandskinder. Viele wurden zur Adoption freigegeben oder an Pflegefamilien vermittelt.
Die Kinder bestellt hatten. Das kenne ich. War ja auch in der Pflegefamilie. Aber in einer guten.
Als ältestes Kind von allen, sie schätzten Eriks Alter auf 13 Jahre, wusste er viel weniger als die anderen, da er ja seine Erinnerung verloren hatte. Vielleicht hat ihn das davor geschützt, verrückt zu werden. Allerdings konnte er sehen und besonders gut hören. Er verstand mehr, als die anderen dachten. Nur wenige der Kinder im Heim wussten das, und von den Erwachsenen wusste es nur Schwester Marina. Vielleicht, weil sie irgendwie selbst noch ein Kind war. Viele Kinder, welche mit ihm im Waldschulheim aufwuchsen, sprachen fremdartig und doch vertraut. Als wären ihre Sprachen verzaubert. Das war natürlich so, weil die Kinder von überall herkamen. Schwester Marina hatte Erik gelehrt, die Geschichten und Herkünfte anderer zu respektieren. Dazu muss man sie verstehen. Und so hatte er von Marina Sprachunterricht erhalten. Sie las ihm auf Englisch und Französisch, aber auch auf Slawisch vor und übersetzte. Erik konnte damit gut Erzählungen anderer Kinder verstehen.
Okay, und wie verlief der Tag, als Schwester Marina Erik holen wollte, dann weiter? Hat sie es geschafft?
Opa hat Tage, da passiert bei ihm so viel wie bei anderen im ganzen Leben.
An so einem Tag spürte Erik, dass irgendwie mehr in der Maus steckte als nur eine Maus. Als die Maus an jenem Tag auf seinen Bauch sprang und zu tanzen schien, schoss ihm die Erinnerung an einen Namen in Kopf und Herz. Blue. Selbiger war begleitet von Liebe und Schmerz. Erik konnte sich zwar weder an diese Gefühle noch an die Bedeutung des Namens erinnern, auch nicht, zu wem er eigentlich gehörte. Dennoch empfand er den Namen als passend und gab seiner kleinen Freundin den Namen Blue. Schwester Marina kam wie versprochen abends zurück. Doch statt Freude spürte Erik Angst. Angst vor drohender Einsamkeit. Schwester Marina sah dies natürlich, schloss die Tür zum viel zu belebten Flur und schaltete das Radio ein. »Erik, ich habe dir doch erzählt, dass ich eine als Krankenschwester getarnte Meistererzählerin bin. Für eine geheime Gilde.« »Doch eine Spionin?« dachte Erik sichtlich voller Angst. »Denn über Spione und was mit ihnen passiert, hatte Frau Horatio auf dem Flur öfter gesprochen.« Marina blickte zuerst erstaunt und nickte dann zögerlich. Erik wusste schon immer, dass Marina seine Gedanken hören konnte. Um ihn zu beruhigen, erzählte sie ihm eine Geschichte wie an ganz normalen Tagen. Erik wollte nicht, dass sie jemals aufhörte, aber irgendwann tat sie es. Mitten in der Erzählung über eine Schiffsreise brach sie ab, holte das Skizzenbuch aus seinem Mantel und steckte es unter seine Bettdecke. Sie sprach jetzt auffällig anders, mehr so wie vielleicht Engel sprechen. »Bald wirst du dich erinnern, und dann wirst du erkennen, was dieses Schiff bedeutet, und es allen mitteilen.« Da Schwester Marina bei diesen Worten ernst blieb, schöpfte er Hoffnung, tatsächlich wieder irgendwann sprechen zu können. Schwester Marina umarmte ihn ganz fest, bestärkte seine Hoffnung und flüsterte ihm ins Ohr: »Ich verrate dir ein Geheimnis. Das Schiff in deinem Buch kann durch die Zeit reisen. Wenn du ein Meistererzähler wirst, bist du sein Kapitän.« Erik hielt sich und seinen Zustand nicht unbedingt für meisterhaft genug, ein zeitreisender Erzähler zu sein, und schon gar kein Kapitän. Aber Schwester Marina gab ihm einen Kuss, lächelte seine trüben Gedanken fort und flüsterte: »Wir werden jetzt fliehen.« Marina drehte das Radio leiser und öffnete die Zimmertür, um zu schauen, ob die Luft jetzt rein war. Geräusche und Stimmen drangen aus Frau Horatios Raum in den Flur und schallten herüber. Zuordnen konnte Erik das Zuhörende diesmal nicht, und so beschrieb es ihm Marina: »Da ist ein junger Franzose im Kinderheim angekommen. Der pellt in der Küche grad die Kartoffeln mit Frau Horatio. Nun ja, eigentlich ist er deinetwegen hier. Deshalb trage ich dich jetzt sofort hier raus. Solange die Küchentür zu ist, wird uns keiner daran hindern.« Diese Worte veränderten alles. Denn Frau Horatio stand plötzlich in der Tür und Erik konnte nichts tun, als Marina anzuschauen. Frau Horatio ging wieder, schweigend. Das hatte nichts Gutes zu bedeuten. Erik begann zu weinen, weil er Marina nicht hatte warnen können, als Frau Horatio sie belauschte. Schwester Marina sah die Tränen, schloss die Tür und versuchte, ihn wieder zu beruhigen. »Du hast mich mit deinen Augen gewarnt und ich muss sowieso fliehen.« »Wegen deiner geheimen Gilde?« dachte Erik. Schwester Marina nickte. »Sprich niemals jemanden darauf an. ist er schließlich geheim. Und jetzt trage ich dich zum Schloss.« Im selben Moment wurde die Zimmertür aufgerissen und Marina am Arm gepackt. Der erwähnte Franzose zog sie aus dem Zimmer und schimpfte ein Wort mehrfach so laut, als sollte Erik alles verstehen und auch Frau Horatio. »Mademoiselle!« Alle im Heim hatten sicher gedacht, der Franzose meinte auf Französisch »Fräulein« und wollte Marina damit streng bitten, zu folgen. Erik hatte von Marina aber gelernt, die Übersetzung von »Mademoiselle« wäre »vermissen«. Und in diesem Fall sollte er Recht behalten.
Und Marina?
Natürlich fühlte sich Erik danach allein gelassen, aber er gab die Hoffnung nicht auf, von Marina nachgeholt zu werden.
Wie? Das ist alles?
Nein. Aber an jenem Tag kam sie nicht zurück. Und seine inneren Stimmen schwiegen dazu. Erik musste viele Tage warten, bis sie sich wiedersehen sollten.
Na, ganz toll.
Ohne Schwester Marina war das Kinderheim wie ein Hühnerstall, sagte dein Opa. Heimleiterin Horatio hatte begonnen, die Kinder zu behüten, wie sie es nannte. Der Grund lag in Marinas Entführungsversuch, wie Frau Horatio es nannte. Das Wort behüten traf ihre Handlungen in zweierlei Hinsicht. Sie hatte jedem von ihnen einen großen Hut mit einer Feder geschenkt und sich wie eine Glucke schwer behütend auf ihre Küken gesetzt, bis sie flügge wurden oder unter ihr erstickten, erzählte dein Opa. Unheimlich war ihm die Heimleiterin ja schon länger. Aber nun wuchs seine Angst täglich vor dieser Frau Horatio, der er nicht traute und die in seinen Augen nur Dunkelheit brachte.
Was heißt denn eigentlich flügge werden?
Flügge werden bedeutete für die Heimkinder Talente, aber auch Schwächen zu finden, um eine Ausgangsaufgabe absolvieren zu können. Eine Aufgabe, welche die Kinder auf ihren eigenen Weg schickte. Jedes Heimkind wählte vor dem sogenannten Ausgang einen ganz persönlichen Lieblingserzähler, dessen Geschichten die Kinder bei der Ausgangsaufgabe begleiten und Antworten geben können. Schwester Marina hatte Erik oft aus Erzählungen im »Wilden Westen« vorgelesen. So lange, bis er den Autor dieser Geschichten selbst hören konnte und die Erlebnisse aus seinen Erzählungen in Eriks Kopf weiterlebten. Einer der Helden aus diesen Geschichten wurde zu Eriks Begleiter. Ein Ureinwohner jener Welt, die lange Zeit fälschlich als Wilder Westen bezeichnet wurde. Ein solcher Ureinwohner war sogar unter den Befreiern im Harz und lebte lange hier in Sorgemoos. Ein Medizinmann vom Stamm der Blackfeet.
Ein echter Indianer? Ich weiß, dass sie eigentlich nicht so heißen, aber wohnt er denn noch hier?
Und ob? Der lebt als Kunstmaler im Selketal und malt Tierbilder. Früher allerdings hat er den tödlichen Zaun bewacht.
Tödlicher Zaun? Du meinst...
Die Grenze, welche die Befreier aus dem Osten zum Westen bauten, um den Osten zu beschützen.
Vor wem denn?
Auf diese Frage, Luke, hat schon Eriks Heimleiterin immer nur geantwortet. Vor dem Westen. Denn auch Erik Slowik fragte sich sein Leben lang, warum er vor Menschen beschützt werden sollte, die von Freiheit sangen. Frau Horatio erwiderte damals, »Du weißt doch aus den Erzählungen, die dir Schwester Annie aus einem deiner Lieblingsbücher vorgelesen hat, was die im Westen mit den Indianern angestellt haben.«
»Na ja.« Also erstmal heißen sie ja nicht Indianer, obwohl das der ein oder andere von ihnen vielleicht der Einfachheit halber toleriert. Der Begriff hat ja wie vieles seinen Ursprung in einem geschichtlichen Irrtum und Geschichte ist auch nie so einseitig westlich oder östlich wie in Frau Horatios Antwort.
In der Tat. Es waren auch die europäischen Vorfahren von Frau Horatio, welche die Kulturen vieler Völker zerstört haben. Trotzdem hörte sich Frau Horatio im Radio ihres Zimmers Musik aus dem Westen an. auch Swinging on a Star, welches sie so laut drehte, dass es bis in Eriks Zimmer schallte. Das mit dem Radio verriet sie niemandem. Wegen der falschen Ohren, die überall lauerten. Schwester Marina hatte Erik auch stets gewarnt, wie gefährlich es ist, wenn Geschichten die falschen Ohren erreichen.
Was meinst du damit, Piotr?
Viele Erzählungen, vor allem mit Fantasie, waren in den dunklen Zeiten verboten. Unter Androhung unaussprechlicher Strafen. Einige von den Heimkindern hatten sogar ihre Familien verloren, weil sie Verbotenes gelesen hatten.
Piotr, wo ist denn jetzt Schwester Marina?
Birdie hat erzählt, sie hätten sich tatsächlich wiedergesehen, 1978 im Kino. Aber ob das stimmt, ich weiß nicht. Vielleicht ist das nur wieder eine von seinen Zeiten.
Ist gut, Paul. Dein Vater hat sie in der Tat nie vergessen und sein Leben lang gesucht. Auch die Heimkinder.
Und wo sind die anderen Kinder jetzt alle?
Sie wurden auf der ganzen Welt verstreut. Irgendwann war Erik das einzig Übrige von 8 Waisenkindern. Die anderen fanden neue Familien, wurden von entfernten Verwandten gefunden oder gingen mit den Flüchtlingsfamilien, die ebenfalls Unterschlupf im Waldschulheim gefunden hatten. Ihn wollte niemand. Gesucht hatte ihn nach Marinas Verschwinden auch keiner. Und wenn die anderen besucht wurden, hatte ihn noch nie einer beachtet. Und wenn doch einmal jemand in sein Zimmer kam, fiel den meisten nichts weiter ein, als ihn zu fragen, »Na, wie geht's?« Was für eine dumme Frage. Erik hatte sich irgendwann angewöhnt, in so einem Fall zu denken. »Na, wenn man so liegt, dann geht's.« Er hätte all seine Fundsachen hergegeben, um einmal zum Silbersee im Park laufen zu können. Inzwischen war es 1949. Erik war nun seit über 4 Jahren im Waldschulheim gefangen und über 2 Jahre hatte er nichts mehr von Schwester Marina gehört. Und die Hoffnung, sie würde im Schloss Wernigerode leben und ihn irgendwann dorthin holen, war langsam in ihm erloschen. Die letzten anderen verbliebenen beiden Kinder hatten ihm zu seinem 18. Geburtstag noch ein Ständchen gebracht. Mondnacht. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht. Es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.
Josef von Eichendorff. Das singen wir bis heute im Chor, Luke. Und natürlich hat das dein Opa mitgebracht. Er konnte es wohl nie vergessen.
Kurze Zeit später wurden auch die letzten Kinder abgeholt. Frau Horatio erklärte Erik, dass sie in die Außenwelt gingen, wenn sie das Kinderheim verlassen. Diese Welt empfand Erik als unendlich weit weg, weil er die Kinder nicht mehr hören konnte. Und nun war er auch noch allein. Zumindest war er während der Jahre in seine Kleidung hineingewachsen, die mit ihm gefunden wurde. Das war alles an Bewegung, die sein Körper geschafft hatte. Wachsen. Und das allein reichte natürlich nicht, um aus dem mehrfach verschachtelten Gefängnis zu entkommen, in welchem er mit den immer gleichen Fragen gequält wurde. »Wo ist die Sternenscheibe? Wo ist deine Großmutter Alicia?«
»Okay.« Piotr, du meinst mit Gefängnis das Heim, den Raum, das Bett und seinen Körper.
Sogar seine Gedanken waren ein Gefängnis.
Paul hat recht. Sind die Eindrücke so eingeschränkt wie von Erik damals, ist die Gedankenwelt klein wie eine Gefängniszelle. Besonders, wenn nur noch ein einziger Mensch mit dir spricht, Fragen stellt, die du nicht beantworten kannst und immer mit dem Schlimmsten droht. An einem weiteren einsamen Morgen hatte Frau Horatio Käfige in Eriks Raum gestellt. Sein Lieblingserzähler hatte von Käfigen berichtet, in denen Ureinwohner verschleppt und von ihren Familien getrennt worden waren. Erik ahnte Schlimmes. Der Größe nach hatte sie die Käfige für einen ganz bestimmten Ureinwohner gewählt.
Blue.
Exakt, Luke. Natürlich versuchte Erik, sie zu warnen. Blue, hörst du meine Gedanken? Geh nicht in den Käfig. Das ist eine Falle. Blue. Blue antwortete nicht. Auch nicht piepsend. Es war lange still, bis eine Tür klappte. Die Tür zum Zimmer, in das sich Frau Horatio immer zurückzog und dann den Schlüssel herumdrehte. Manchmal hatte sie sich mit jemandem dort unterhalten, obwohl Erik niemals jemand anderen dort hineingehen hörte. Auch nicht einen gewissen Franzosen. Aber zu dem komme ich später. Erik musste wieder an Blue denken und fragte sich, was passierte, wenn sie in die Mausefalle tappte. Wo würde sie hingebracht? In den Wald? »Sie wird frieren«, wollte er rufen. Aber es blieb wie immer bei seinen stillen Gedanken. Eine quälende Zeit lang passierte nichts. Erik wartete, wie so oft, bis er Blues Tippelschritte hörte und ein zerstörerisches Geräusch ihn aus dem Halbschlaf riss. Die Mausefalle war zugeklappt.
»Blue!«
Erik konzentrierte sich jetzt auf die Geräusche aus dem kleinen Käfig und er hörte deutlich, Blue versuchte aus dem Gefängnis zu fliehen, immer wieder. Sie tat dies eine gefühlte Ewigkeit, bis die Geräusche weniger wurden. Blue war erschöpft. Wenn sie niemand herausbrachte, würde sie sicher verhungern oder verdursten, dachte Erik. So wie in einer Wüste. Das kannte er aus den Geschichten seines Lieblingserzählers. Erik hörte irgendwann nur noch das Tropfen des Wasserhahns. Aber es fühlte sich jetzt anders an. Schneller. Und es veränderte sich zu einem Gluckern. Der Hahn begann zu klopfen und laut zu brummen. Unheimlich. Ein plötzlicher Knall und das nachfolgende, druckvolle Rauschen von Wasser machte ihm Angst, obwohl er versuchte, nur an Gnast zu denken. Es kam eindeutig zu viel Wasser aus dem Hahn, viel zu viel. »Blue«, rief Erik in Gedanken, »du wirst ertrinken, wenn dich keiner aus dem Gefängnis holt.« Erik nahm all seine Kraft zusammen, um sich zu bewegen.
»Und? Konnte sich Opa wieder bewegen?«
»Seine Zehen. Erik fühlte seine Zehen. Und seine Beine. Er fühlte, wie sie sich aus dem Bett drehten und sich die Arme aufstützen wollten. Erik konnte zwar nicht aufstehen, aber ein Rest von Kraft in seinen Armen drehte Eriks Körper an die Bettkante und ließ ihn vom Bett rutschen. Direkt ins Wasser. Mit dem Kopf nach unten. Doch das Wasser stand schon so hoch, dass Erik Wasser in Mund und Nase bekam. Seine Hände suchten rudernd nach dem kleinen Käfig und nach seiner Maus. Ohne Erfolg. Seine Kräfte schwanden. Gleichzeitig wuchs die unheimliche Gewissheit in ihm, dass er ertrinken würde. Für ihn war dieses winzige Hochwasser eine nicht zu bewältigende Flut. Ihm wurde schwarz vor Augen. Für den Bruchteil einer Sekunde erblickte er Frau Horatio und tauchte dann in absolute Dunkelheit.
»So wie Nacht ohne Mond und Sterne?«
»Ja, Luke, so dunkel, als hätten sie den Mond geklaut.«
»Schön gesagt, Herr Autor. Etwas, das in wechselndem Rhythmus auf seinen Brustkorb drückte, ließ Erik zurückkommen aus der Dunkelheit. Er hörte in den Raum. Kein Wasserrauschen, kein Schmetterling, kein Radio, kein Lebenszeichen von Blue, aber ein kleiner Rest von Gefühl in seinem Körper. Frau Horatio stand gebeugt über ihm und hatte die Hände auf seinen Oberkörper gestützt. Langsam nahm sie die Hände von der Brust. »Du wolltest mich retten, dachte Erik mit dem erneuten Versuch, dies laut mitzuteilen. Frau Horatio lächelte zum ersten Mal. »Kannst du mich jetzt verstehen?« fragte er sie in Gedanken und sah eine Träne in ihrem Auge. Sie hob ihn ins Bett und ihr war so, als hätte Eriks Körper dabei leicht mitgeholfen. Frau Horatio beugte sich über ihn, sprach mit sich selbst und es schien, als antwortete sie auf Eriks Gedanken. »Ich glaube jetzt auch, dass du was spüren kannst. Die Krankenschwester vor ein paar Jahren hatte doch recht, auch wenn sie mit allem anderen sicher gelogen hat.« Frau Horatio zögerte und ergänzte dann wieder strenger klingend. »Kannte sie dich, diese Annie, oder wie auch immer sie geheißen haben mag? Ich habe sie damals beobachtet. Du hast irgendwie auf sie reagiert. Aber manchmal sieht man eben den Wald vor Bäumen nicht. Erik?« Erik war klitschnass, zitterte innerlich vor Kälte und verstand vor lauter Angst nichts von alledem. Frau Horatio wurde jetzt noch bedrohlicher. »Ich wusste, wenn ich deine Umgebung aufs Minimum reduziere, wirst du dich auf jedes noch zu kleine Ereignis konzentrieren. Und irgendwann würde eins davon dein Trauma lösen. Jetzt musst du dich nur an deine Vergangenheit erinnern und sprechen. Lass die Gedanken endlich in deine Vergangenheit reisen. Dein Ausgang wartet. Die letzte Chance.«
»Letzte Chance? Für was?«
»Als irgendwann alle Kinder und Familien aus diesem Heim fort waren, sollte es umgewandelt werden in ein Erziehungsheim. Und dein unvermittelbarer Opa, der war einfach über. Gar nicht auszudenken, wo der hätte hinkommen können.«
»Warum versucht diese Horatio erst jetzt mit anderen Mitteln als Drohungen und folternden Fragen an Eriks Erinnerung heranzukommen? Warum hat sie das mit dem Ausgang, also dieser Erinnerungsreise, nicht vorher versucht?«
»Nun, das Hochwasser war der Schlüssel. Das kam, nebenbei bemerkt, nicht aus dem Hahn, sondern von der Schneeschmelze in jenem Jahr, die den Fluss im Park des Waldschulheims über die Ufer treten ließ. Bis zu diesem Ereignis, das leider heutzutage immer öfter vorkommt, hatte dein Opa Erik keinerlei Reaktionen gezeigt, dass sein Zustand sich zum Besseren entwickelt. Nur das Vorlesen von Schwester Marina und auch die Musik im Radio brachten Fortschritte, wenn auch kaum sichtbar für unsensible Menschen. Doch diese führten nicht zu dem, was Frau Horatio wollte: Antworten. Und so versuchte es Frau Horatio mit einem finalen Plan aus allen gesammelten Erkenntnissen. Ihre erbärmliche und dunkle Reduktionstherapie war nur der Anfang eines furchtbaren Masterplans, um Eriks Erinnerungen zurückzuholen. Zuerst wollte sie ihm ein weiteres traumatisierendes Ereignis bescheren und seine einzig verbliebene Freundin entfernen, um dann als letzte Freundin sein Herz und damit auch seine Erinnerung zu öffnen. Auf alle Fälle hatte sie Erik beim Hochwasser das Leben gerettet, mit Herzmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung. Danach erhob sie sich und ging zu jenem Käfig, in dem Blue gefangen war. Erik hörte dies und erschrak. Mit der Falle in der Hand ging Frau Horatio nach draußen, während es aus dem kleinen Käfig piepste wie Hilfeschreie. Obwohl Erik eigentlich hätte traurig sein müssen, freute er sich, Blue lebendig zu wissen. »Mach's gut, Blue«, dachte Erik, und sie antwortete in piepsigem Ton. »Wir sehen uns. Bald. Halt Ausschau nach mir.« Er hatte es gewusst. Blue konnte seine Gedanken hören. Erik war glücklich, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Frau Horatio kam mit trockener Kleidung für Erik zurück, ohne ein Wort über ihren Fang. Früher hieß das Zuckerbrot und Peitsche.
Verstehe, aber darauf wäre Opa nie reingefallen.
Frau Horatio bekam Unterstützung von einem Unbekannten, denn einige Zeit vor dem Hochwasser gab es eine Überraschung im Heim, die Frau Horatio Erik aber erst jetzt offenbarte. Erik hatte Post bekommen. Eigentlich bekam niemand im Heim Post. Anweisungen und Nachrichten für die Heimleitung kamen mit speziellen Kurieren. Und nun war tatsächlich Post für ein Heimkind gekommen, von dem eigentlich niemand wissen konnte, dass es überhaupt dort lebte. Und dann auch noch ein Paket mit einem Brief.
Von wem denn?
Der Brief hatte zwar keinen Absender, aber er trug einen Stempel.
Den Kopf eines Einhorns. Ja, was guckt ihr denn so? Hat Opa aufgehoben, den Brief? Was denkt ihr denn?
War der Brief von Schwester Marina? Und was stand drin?
Er war verschlüsselt, so wie es Schwester Marina Erik beigebracht hatte.
Sag ich doch!
Ich habe nicht gesagt, dass er von Marina war.
Ach, na toll, noch ein Rätsel.
Frau Horatio hielt Erik den Brief vor die Augen. Traute sie ihm mehr zu, als sie sagte? Erik Slowik weiß es bis heute nicht. Aber er wusste damals wie heute, wie er solche Briefe lesen muss, weil selbiger rückwärts geschrieben war. Lieber Kire, Wahrheit ist nicht das, was wir erzählt bekommen, sondern das, was wir selbst daraus machen. Viel Glück mit meiner Sternenscheibe. Sie ist die Schüssel der Zukunft.
Fehlt da nicht ein Buchstabe? Sollte das nicht eher Schlüssel der Zukunft heißen und nicht Schüssel? Und es müsste auch der und nicht die heißen.
Schmuggler haben ihre ganz eigene Sprache. Und wer weiß, vielleicht wollte der Absender ihm einfach nur ein Lächeln schenken beim Lesen. Frau Horatio las den Brief natürlich auch. Aber Erik zweifelte, dass sie ihn lesen konnte.
Und was war noch in dem Paket?
Eine kleine Spieluhr mit Kurbel und dem Lied »La Paloma« und einer Gravur mit Eriks Namen.
Oh ja, »La Paloma«, die Taube. Ein kleines Lied für das ganz Große, für die Freiheit und den Frieden. Und es war auch mal ein Lied des Widerstands im 19. Jahrhundert in Mexiko. Seit ganz langer Zeit ist es aber auch für die Seefahrer die Botschafterin der Liebe.
Ganz genau. Und diese Spieluhr nutzte Frau Horatio für ihren hinterlistigen Plan. Sie glaubte damit ein Andenken aus seiner Kindheit in den Händen zu halten. Etwas, mit dem sie sich direkten Zugang zu Eriks Herz verschaffen könnte, solange er noch über den Verlust seiner Mausefreundin trauerte. Und dann hätte sie den Weg frei für eine von Schwester Marina abgeschaute Sprache, um tiefer und tiefer in Eriks Bewusstsein einzudringen. Als letzte Freundin.
Fies, aber das mit der Spieluhr ist sowieso verrückt, denn Henry hat in unserem Dorfbrunnen eine Spieluhr mit dem Steigerlied gefunden. Damit sind wir in die Vergangenheit gereist, als ich die Kurbel gedreht habe.
So ist das. Dafür sind Spieluhren da, nicht wahr, Piotr?
Nicht nur Spieluhren.
Das tat die olle Schrulle nur wegen der mysteriösen Sternscheibe mit dem fliegenden Schiff drauf?
Ja, Frau Horatio gehörte nicht unbedingt zu den Guten. Aber über ihr gab es natürlich auch eine Institution, von der sie den Auftrag erhalten hatte.
Macht das einen Unterschied? Böse ist böse.
Ob Frau Horatio Erik mit ihrem Vorgehen am Ende vielleicht sogar das Leben gerettet hat? Musik